Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Tordifferenz, Pokalstatistik, Transfersummen. Klar, mit Mathematik kennen Borussia-Fans sich aus. Aber auskennen ist das eine. Den Dreisatz, quadratische Gleichung oder Polynomdivision so zu erklären, dass der verzweifelte Mathe-Schüler zu Hause das versteht, das kann schon mal haarig werden, jetzt wo die Sommerferien vorbei sind. Zum Glück gibt's Daniel Jung. Der erklärt schon seit 2011 Mathe auf YouTube. Und zwar so, dass es jeder versteht. Denn er ist überzeugt, jeder kann erfolgreich lernen, wenn er die richtige Unterstützung bekommt. Und das ist auch wichtig, denn Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft. Bildung sollte für alle zugänglich und verständlich sein. Also, wenn eure Kids mit Mathehausaufgaben nach Hause kommen, kein Problem. Auf YouTube erklärt Daniel Jung in über 3000 kurzen, verständlichen Videos die komplexesten Mathematikprobleme. Auf mathefragen.de könnt ihr selbst Fragen stellen und Antworten finden. Und wer lieber analog lernt, Daniel Jungs Lernhefte sind nicht nur was für Schüler, sondern auch für Studierende oder Berufstätige, die ihre Mathekenntnisse aufpolieren wollen. Alle Infos gibt's auf danieljung.eu. Schaut vorbei und dann viel Spaß mit dem Fohlenfutter-Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Ja, das Spiel am Freitag hat es geschafft, gerade beendet zu werden, bevor wir unsere Folge aufnehmen. Es war ein sehr langes Bundesligaspiel über, wie viele Minuten waren es denn am Ende? 103?
101 Minute, glaube ich.
Ja, da fiel das Tor. Dann ging es ja noch weiter. Ja, ich irgendwo gelesen, es war das späteste Bundesligator der Geschichte. Das ist natürlich auch klar, wer das kassiert hat.
Na klar.
Aber ich sag mal so, kein Grund jetzt irgendwie zynisch zu sein, Carsten, denn es war halt irgendwie nicht so super verdient und irgendwie glaube ich, es war ja ein Spiel auch, das vor vielen Millionen neutralen Fans übertragen wurde. Die meisten hätten gesagt, boah, so ein Unentschieden ist dann schon gerecht, wenn, wer hätte es gedacht, Borussia Mönchengladbach ein 0-2 aufholt, aber es sollte nicht sein.
So ist es. Zunächst mal finde ich, war es erstmal ein Riesenspiel, in dem wirklich alles drin war. Beide Mannschaften mit ihren Mitteln wirklich was auf den Platz gebracht haben. Klasse Tore gesehen, das 1-0 durch Granit Xhaka, dieser Fernschuss, das war natürlich vom Feinsten. Naja, und die Gladbacher haben dann das eingebracht, was sie eigentlich die ganze Zeit proklamiert haben in der Vorbereitung. Sie sind nämlich resilient geblieben. Wie man so schön sagt, sind widerstandsfähig geblieben und im Spiel und haben tatsächlich das Ganze Dinge gedreht nach dem 0-2, das auch Wirtz geschossen hat, auch aus einer unübersichtlichen Position heraus. Zunächst Omlin hält, dann schießt Wirtz ein. Ja, und die Führung, Yannick, fand ich, war schon verdient, weil Leverkusen einfach reifer wirkte. Aber in der Summe hat Gladbach eigentlich richtig gut verteidigt, das Ganze.
Ja, es war ja dann sogar ärgerlich, wie genau das 0-1 fällt. Fehlpass von Nico Elvedi bei seinem Startelf-Comeback. Der Mann, der, hätte man vor ein paar Wochen gedacht, schon gar nicht mehr da sein sollte. Jetzt also in der Startelf. Ja, und insgesamt aber irgendwie relativ ausgewogen. Wenn ich mir jetzt gedacht hätte oder so visualisiert hätte, wie das Spiel aussieht, dann hätte ich sicherlich die Bilder vom Rückspiel der vergangenen Saison im Kopf gehabt. Gladbach, ja, am Strafraum, größtenteils im Strafraum. Leverkusen läuft immer wieder an, Gladbach hat gar keine Entlastung. Und irgendwie ist dann die Frage, wann fallen die Tore und wie fallen sie? Oder passiert wieder ein halbes Wunder wie im Januar, dass gar keins fällt? Aber es war ja dann wirklich, muss man einfach sagen, ausgeglichen. Ich würde sagen, wenn es in einer ersten Halbzeit 9-8 Torschüsse gibt und Borussia Mönchengladbach 54% Ballbesitz hat, dann ist das nicht dominant von Leverkusen, dann ist es natürlich reif und effizient. Aber das ist ja auch eine wichtige Zutat für ein packendes Spiel, dass beide Mannschaften da mit am Start sind. Und ja, Carsten, beim Stand von 0-2 gab es ja dann auch die erste Episode einer, wie ich am Anfang gesagt habe, beinahe never-ending Story, den ersten großen VAR-Check, denn Borussia schien den Anschlusstreffer erzielt zu haben.
Genau, und zwar durch den Mann, der dafür eingekauft wurde, solche Tore zu schießen, Tim Kleindienst. Und ich habe in einem Text geschrieben, Tim Kleindienst machte Tim Kleindienst-Sachen. Und das Tor so zu machen, das muss man erstmal machen, nach dem Stöger-Freistoß, der Ball dann im Strafraum hin und her geknickert. Und dann abgewehrt vom Radetzky im Tor der Leverkusener. Und dann Kleindienst da wirklich auf allen Vieren mit dem Kopf hinterher den Ball, also reingegrätscht und dann mit dem Kopf den Ball über die Linie befördert. Ja, und dann kam die Unterbrechung. dann kam der Stecker, der gezogen wurde, was die Emotionen anging. Und dann kam die Entscheidung von Schiedsrichter Robert Schröder, dass Kleindienst bei seiner Aktion Richtung Ball den Leverkusener Verteidiger in Kapje getroffen hat. Es war auch dann zu sehen, dass er ihn getroffen hat. Im Nachhinein hat Schiedsrichterchef Knut Kirch auch gesagt, es war korrekt, so zu entscheiden. Aber dass natürlich nachher Tim Kleindienst richtig sauer war über die Szene, kann man auch verstehen. Ich sage mal, unter normalen Umständen kann man so ein Tor auch geben. Es ist halt ein Zweikampf und Incapia hat relativ spät auch erst auf den Kontakt reagiert. Es sind genau diese Dinge, die den VAR einfach fragwürdig machen in meinen Augen.
Das war wieder so eine Lupenarbeit. Wir saßen dann auch auf der Tribüne und da muss man so richtig die Augen zusammenkneifen und schauen, ah ja, da könnte es gewesen sein. Ja, stimmt, okay, aber würde gerne nochmal eine andere Perspektive sehen. Ich finde, Augen zusammenkneifen und es dauert mehr als 2 Minuten, das sind schon Indizien dafür, dass irgendwie es nicht so eindeutig ist. Und du hast es gesagt, es ist halt ein Zweikampf um den Ball. Also Körperkontakt ist da schon relativ logisch. Irgendwer, ich habe es leider nicht gesehen, hat bei Twitter geschrieben, der bei der Formel 1 gibt es ja dann auch manchmal Zusammenstöße, wo keiner dran schuld ist. Dann ist es auch nicht so, dass der eine in den anderen reingefahren ist, sondern gut, da wird nicht um den Ball gekämpft, sondern um die beste Position auf der Rennstrecke. Aber so war es ja irgendwie auch. Also Kleindienst wollte den Ball über die Ziellinie bringen, Hinkapier wollte das verhindern. Da kommt es dann schon mal zu Berührungen. Ja, unterm Strich kann man das Ding auch aberkennen, aber ja, selbst damit, mit einer Situation, wo man sagen kann, grundsätzlich ist das schon okay so, ist man irgendwie nicht ganz zufrieden am Ende. Aber du hast gesagt, dem Kleinchen ist da auf allen Vieren. Und ich habe schon gescherzt, jetzt fault er sogar, wenn er ein Tor erzielt. Denn er ist ja in der Bundesliga der Mann mit den meisten Fouls. Und ja, durch die Entscheidung von Robert Schröder war das dann eines von 4 Tim-Kleindienst-Fouls an diesem Abend. Aber Carsten, es sollte noch mehr Nennenswertes von ihm geben, aber erstmal von anderen Kollegen.
Genau, du hast ihn schon erwähnt. Nico Elvedi war sozusagen doppelter Protagonist an dem Abend, denn dieser Fehlpass, das war wieder ein typischer Elvedi, will ich mal sagen, vor dem 0:1. Völlig ohne Not im Spielaufbau da den Ball verpasst und dann gibt es eben dieses Gegentor. Ja, und dann wieder mal eine Stöger-Freistoß, eine Hereingabe und dann ist Elvedi da im zweiten Versuch, auch abgewehrt und dann den Ball verwertet im Stile eines Mittelstürmers, muss man fast sagen. Und damit hat er dann natürlich sein Tor ausgeglichen, hat gezeigt, dass er dann eben auch eine gewisse Resilienz hat. Man kennt das ja oft von ihm, dass er dann, wenn ihm solche Fehler passieren, einknickt. Da hat er dann gestanden, hat das Tor gemacht, das 1:2 und auch da runterfahren. Keine Emotionen erlaubt, das Tor wurde gecheckt wegen einer Abseitsposition und am Ende wurde es dann gegeben, aber, und da werden wir später noch ausführlicher drüber sprechen, es ist einfach so, dass es fällt ein Tor und im Grunde genommen darf erstmal keiner jubeln, sondern erstmal warten und irgendwann sagt dann jemand Tor und naja gut, ist halt drin, dann steht es einem 1:2, aber das war das, was Gerardo Seoane seinen Spielern in der Pause gesagt hat. Wir bleiben dran und wir können das Tor machen. Wir haben das Tor gemacht, wir können es wieder machen und das hat dann geklappt und da war Gladbach wieder mitten im Spiel und ich fand dann ab der 71. Minute hat dann Steoane ja auch auf Doppelspitze mit Schwanscherer und Kleindienst umgestellt und dann hat man gesehen, wie man diesen Leverkusen am Ball kommen kann.
Nämlich auch, und ich finde, das ist mit die beste Nachricht des Spiels fußballerisch, also so Resilienz, Mentalität, das sind ja mal so Soft Skills, die jetzt auch nicht irgendwie in Statistiken direkt auftauchen oder nichts mit dem Ball akut zu tun haben müssen. Aber wie Borussia dann diesen Ausgleich erzielt durch Tim Kleindienst, das ist wirklich richtig stark, denn es beginnt im eigenen 5-Meter-Raum mit Jonas Omlin, der den Ball abgefangen hatte und dann einen wirklich Angriff über, ich meine, 15 Stationen, 40 Sekunden rausgespielt von Itakura auf Skelly. Dann kombiniert man sich durchs Mittelfeld. Skelly wirklich mit einem, das dürfte ein intensiver Lauf für die Statistik gewesen sein, beißt sich da durch und Stöger nicht vom Ball zu trennen. Der Ball geht nochmal raus. Honorar macht mal das, was auch wichtig ist. Er flankt eben nicht, sondern spielt anderweitig und ja, dann Kevin Stöger mit einem No-Look-Pass war es, glaube ich, nicht, aber es war so einer, mit dem irgendwie keiner gerechnet hat, außer der, der ihn dann bekommen hat, nämlich Tim Kleindienst. Ja, und das auch in, ich glaube, das ist das, was man beste Mittelstürmer-Manier nennt, grätscht ihn dann quasi ins Tor, sodass irgendwie Tabsoba auch gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Also das fand ich auch sehr wichtig, dass dieses Spiel auch wirklich Elemente so der Fußballkultur hatte und spielerische Elemente seitens Borussia. Und Bayer Leverkusen so beizukommen, das ist schon echt ein Wort und das ist etwas, worauf man aufbauen kann.
Ja, definitiv, weil in der Szene wurde ja nun alles, was Gladbach eigentlich will, nämlich einmal mit dem Ball etwas veranstalten, sprich also Kombinationsfußball spielen, auch auf der Seite da schön rausgespielt, Cvancara noch mit dran beteiligt, dann, ja, und dieser Pass von Stöger, also wenn man jetzt mit den Fans redet, dann fällt irgendwann auf jeden Fall das Wort Arango, weil das eben so ein Pass war, der völlig unvermittelt kam, der wirklich, ja, einfach ein richtig geiler Pass, sagen wir es einfach mal so, der Spaß macht, wenn man das so sieht, und dann Kleindienst, und da ist dann diese Wucht, die dieser Kerl da vorne drin hat, schmeißt sich da rein, eingerutschter Scherenschlag, habe ich es genannt, das hat man ja so lange nicht gesehen, dass Gladbacher Mittelstürmer auf diese Art und dieser Wille, auch schon bei dem ersten Tor, dieser Wille, unbedingt den Ball reinzumachen, das ist das, was Kleindienst auszeichnet, aber eben auch diese Schlitzohraktion von Stöger, so hat es Jonas Omlin genannt, dieser fußballerische Moment. Und ich glaube, da wurde auch ein bisschen die Frage beantwortet, wieso der Spielstil von Borussia sein soll. Eben diese Mischung aus Wucht, aus Effizienz, aber eben auch aus Spielkultur. Und da kam alles zusammen. Du hast das genau richtig zusammengefasst. Und ich glaube, auf diesem Moment kann Gladbach ganz viel aufbauen in dieser Saison, weil eben alles, was sozusagen dazugenommen wurde, die Qualitäten des Stöger, die Qualitäten des Kleindienst, sich da so richtig ausgebreitet haben. Und ja, mit ein bisschen Glück kriegt Gladbach da ein richtig kongeniales Duo zusammen und das reißt dann die anderen mit, und das war auch gegen Leverkusen so.
Vielleicht bevor wir uns dem Höhepunkt oder wie auch immer dieses Spiels nähern, über einen Mann kurz sprechen, über den wir bislang nicht gesprochen haben, Alassane Plea, der war dann auch schon nicht mehr auf dem Platz in der absoluten Crunch-Time. Ja, also will ihm jetzt noch keinen Rückfall bescheinigen in nicht so gute Zeiten, aber das war auf jeden Fall ein schwacher Auftritt, wahrscheinlich auch der schwächste eines Borussen. Bei Nico Elvedi hat ihm ja dann sein Tor auf jeden Fall vor diesem Status gerettet. Also ja, Alassane Plea, da werden wir auch später dann bei der Aufstellung sicher noch drüber reden. Einer, der diese Woche ein bisschen unter Beobachtung stehen wird im Training, was er da anbietet, das war auf jeden Fall ein dünner Auftritt.
Ja, und schade, weil er eigentlich gerade mit Stöger, der ja seine Spielfreude gezeigt hat und es auch klar gesagt hat, ich lasse mir doch von keinem Schiedsrichter den Spaß am Spiel verderben, wenn ich auf dem Platz stehe. Und das sollte Player doch ganz anders aufnehmen. Da sollte er doch wirklich auch diese Freude, die Stöger dann verbreitet, einfach das Zusammenknickern da auf den Platz bringen. Und eigentlich müsste ihm das doch einen richtigen Antrieb geben. Er ist ja auch jemand, der Spaß am Spiel hat, am schönen Spiel hat. Und jemand, der, von dem man auch gegen Leverkusen erwarten kann, dass er weitaus mehr Aktionen Richtung Tor hat, so wie es eben Tim Kleindienst immer hatte. Wenn irgendwas Gefährliches passiert ist, war er irgendwo involviert. Und auch später, Player ist dann ja raus, du hast es gesagt, dann kam Cvancara. Und Cvancara hat dann ja auch richtig nochmal was bewegt, wurde auch von Roland Wirkus gelobt, hat eine gute Einwechslung gehabt, sagte Wirkus. Und hätte ja fast noch, da sind wir sozusagen beim Highlight vor dem absoluten Highlight, hätte fast noch das 3:2 für Gladbach erzielt, und das wäre natürlich für ihn gerade ganz persönlich ein Riesending gewesen, nach einer Einwechslung so ein Tor zu schießen, Leverkusen, das unbesiegbare Leverkusen zu besiegen. Hat nicht gereicht, hat übers Tor geschossen, aber trotzdem diese Geschichte mit ihm und Kleindienst nebeneinander, das war schon ganz ganz sexy, fand ich, und hat auch vieles bewirkt. Und ja, Yannick, dann haben wir, glaube ich, alle irgendwie ein bisschen komisch geguckt, als plötzlich auf der Anzeigetafel stand Video-Assist, Referee checked, Elfmeter.
Ja, man dachte ja, vielleicht ist irgendwas aus der 73. Minute noch, was sie gefunden haben, und das wird jetzt nachgecheckt. Auch interessant, ich bin hier gerade in der App, die ich immer konsultiere, da steht Cvancaras Schuss gar nicht drin, aber geträumt haben wir ihn nicht, ich habe ihn auch gesehen.
Er ist auch nicht in der Zusammenfassung im Fernsehen drin, aber ich habe mir das gesamte Spiel nochmal aufgerufen im Real Life, und ja, diesen Schuss hat es gegeben, Kontersituation, Cvancara setzt sich da durch, macht das richtig gut, da setzt er seinen Körper ein, und er hat ja diesen Speed, und ich finde es auch richtig, dann wirklich aus einer Position auch einfach mal abzuziehen. Er ist Mittelstürmer, er ist jemand, der Tore machen will. Zielt dann drüber, Pech für ihn, aber ja, diesen Schuss hat es gegeben und ja, im Real Life konnte man ihn sogar sehen, aber komischerweise kam er auch in verschiedenen Tickern gar nicht vor.
Okay, ja, also vielleicht irgendwie ein Fehler in der Matrix bei diesem Spiel. Haben viele auch gedacht, als das passierte, was du gerade geschildert hast, nämlich, dass dann dieser VAR-Check wieder auftauchte. Wir hätten wahrscheinlich Borussia, wenn es beim 2-2 geblieben ist, auch noch bescheinigt, dass sie das wirklich auch in der Schlussphase dann gut gemacht hätten. Also, dass sie nicht hinten nur wild und ja vielleicht sogar blind, wie das in der vergangenen Saison teilweise war, gemauert hätten, sondern irgendwie auch mal wieder zwischendurch Entlastung gehabt hätten, gekontert hätten, wie eben bei diesem Schwanscherer-Schuss. Aber ja, dann schien es schon fast geschafft zu sein in der 10-minütigen Nachspielzeit. Die war so lang, weil es eine, wie viel, 5-minütige, 6-minütige Unterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte gab. Die Nordkurve hatte ja, ja ein ganz ordentliches Feuerwerk gezündet. Das wird auch teuer werden. Da gab es jetzt viele, die sagen, es gäbe diese Szene gar nicht mehr, wenn es diese Unterbrechung nicht gegeben hätte. Aber das sehe ich ja nicht so. Es gibt ja, also irgendeine Minute ist ja die drittletzte. Ist jetzt die Frage, ob es die 100. oder 98. oder die 93. ist, aber ne, dieses letzte Aufbäumen in der allerletzten Minute gibt es ja nun und dann ist es ja eigentlich egal, was vorher unterbrochen war, aber na gut, ist vielleicht auch eine philosophische Frage. Ja, und erstmal, Carsten, wussten wir dann auch wieder gar nicht, was los war, aber man hat ja ein paar Bildschirme um sich herum und ja, dann war mal wieder Lupenzeit.
Genau, Ko Itakura und Amine Adli waren die beiden, die im Fokus dieser Lupe standen und ja, ich habe die Szene, ich habe gesagt, das Spiel Real Life geguckt und die Szene nochmal gesehen, so quasi im Real Life Live und es war einfach eine gute Abwehraktion, die man da von oben, von unserem Platz auch gesehen hat. Ich glaube, wir haben sogar noch kurz drüber gesprochen. Mensch, das war ja wieder eine typische Itakura-Tackling-Geschichte, wo er von hinten wirklich sehr gezielt den Ball da anvisiert und in wirklich in bester Manier dann auch klärt. Der Ball ging dann ja auch aus dem Strafraum raus und war dann auch weg für Leverkusen. Da hat sich auch gar keiner beschwert, da hat keiner gerufen und geschrien, wir wollen Elfmeter haben. So anders zum Beispiel als in der ersten Halbzeit Rocco Reitz da am Trikot gehalten wurde im Leverkusener Strafraum, standhaft geblieben ist und sich danach beschwert hat, ohne dass irgendetwas passiert ist. Auch das wurde von den Gladbachern moniert, warum wird da nicht geguckt und später geguckt. Naja, und plötzlich kam dann irgendwie die Erkenntnis, dass Adli auch getroffen wurde. Wobei ich sage, jemand grätscht den Ball weg und das hat Steffen Effenberg später oder am Tag danach dann auch im Doppelpass ganz gut gesagt. Der Ball ging tatsächlich, wenn man sich so die Fußstellung von Ko Itakura anschaut, auch genau in die Richtung, wie der Fuß stand. Also ich fand, es war eine saubere Geschichte, so sah es von Anfang an aus und was du eben auch gesagt hast, wenn man dann noch 300 Mal drauf gucken muss, dann ist es definitiv keine klare Fehlentscheidung und deswegen sagt auch Knut Kircher, der Schiri-Chef, das musste man nicht pfeifen.
Ja, sie werden sich da am Bildschirm mittlerweile halt so Illusionen kreiert durch Perspektivwechsel und irgendwie Zeitlupen und so weiter, dass man ja schon am Ende gar nicht mehr weiß, was jetzt die Realität war. Und das geht einfach nicht. Also wenn man dann wirklich nach, weiß nicht, x Minuten immerhin so die klare Wahrheit findet, das ist ja, kann man vielleicht beim aberkannten Anschlusstreffer von Kleindienst noch so sehen, obwohl selbst da, wie gesagt, bin ich nicht ganz zufrieden damit, mit der Klarheit dieser Entscheidung. Ja, aber das ist einfach keinem zu vermitteln. Ich habe geschrieben bei Twitter, also 50+1 wird in der Bundesliga vor allen Dingen beim VAR angewendet. Sobald irgendwie der Hauch einer Mehrheit für eine Fehlentscheidung da ist, dann wird das auch durchgezogen und korrigiert. Und das ist ja nun gar nicht der Sinn dieser Sache. Und das ist ein Problem, das über wir jetzt seit 7 Jahren sprechen. Und ja, es gibt einfach keine Besserung. Eher wird es dann irgendwie ein bisschen absurder jetzt noch, was irgendwie die Länge des Ganzen angeht. Also, dass dann dieser Elfmeter auch erst in der 101. Minute ausgeführt wird. Ja, und Carsten, dann, sag ich mal, das letzte i-Tüpfelchen auf diesem Spiel, nochmal auf der Kirche noch irgendwie so ein Schokoflake drauf. Dieser Elfmeter wird nicht einfach so verwandelt von Florian Wirtz, sondern Jonas Omlin hält ihn sogar noch, aber dann ist der Leverkusener im Nachschuss zur Stelle.
Ja, das ist genau das, was ja Jonas Omlin auch später sagte. Mensch, ich hätte mir das eigentlich selber gegönnt, diesen Elfmeter mal zu halten. Das wäre für mich eine unheimlich wichtige Geschichte gewesen. Er hat ja nun vergangene Saison dieses Verletzungsding gehabt und hat nur ganz wenige Spiele gemacht, hat auch relativ selten für Gladbach große Paraden gezeigt, Punkte geholt. Und das wäre jetzt natürlich eine ganz große Nummer gewesen, so wie für Chuancarà sein Tor eine große Nummer gewesen wäre, wenn er dann in letzter Sekunde da diesen Elfmeter von Florian Wirtz hält und Borussia damit diesen Punkt, dieses 2:2 rettet. Er wäre zwar nicht der Matchwinner, aber ein Held gewesen, der Held des Tages. Und das wurde ihm dadurch vermiest, dass der Ball eben, war eine richtig gute Parade, muss man sagen. Er hat sich da lang gemacht, er hat ihn mit der Hand rausgewischt. Nur dummerweise steht da natürlich Florian Wirtz. Der hat nun mal die Qualität und ein gutes Näschen für die Situation, wann er Tore machen kann, und schießt den Ball dann ins Tor. Und das war's dann für Gladbach. Heimniederlage Nummer 1 im ersten Heimspiel der Saison. Und da standen sie dann mit relativ langen Gesichtern später vor der Nordkurve statt einer Humba, die es wahrscheinlich beim 2:2 auch gegeben hätte, beziehungsweise da gemeinsam feiern, guckten irgendwie die Gladbacher relativ belämmert hoch zu den Fans, von denen sie gefeiert wurden, für eine richtig, richtig gute Leistung. Zu Recht, finde ich auch. Also wenn man immer einfordert, dass man Kampf, dass man Action, dass man etwas sehen will, dann hat dieses Spiel alles gezeigt, auch seitens der Gladbacher. Aber es gab eben dieses negative Highlight zum Schluss. Bayer Leverkusen, Xabi Alonso hat gesagt, naja, das ist irgendwie, was soll ich machen? Es passiert halt immer, wir trainieren das auch nicht. Nee, kann man auch nicht trainieren, weil niemand weiß, dass in der 101. Minute noch gespielt wird. Aber Leverkusen steht dafür, für diese späten Tore. Und Gladbach steht jetzt erstmal da und nimmt trotz dieser Niederlage eine Menge mit in das nächste Spiel.
Ja, Gladbach hat sich verbessert in der Tabelle. Schon mal im Vergleich zur Vorsaison, man ist Zwölfter, trotz der Niederlage. Aber mit mehreren anderen Mannschaften, denn es war das Lieblingsergebnis dieses Spieltages. Man hat auch einfach weiterhin nur 4 Mannschaften hinter sich gelassen. Das funktioniert rein arithmetisch. Es gab ja dreimal ein 2:3, also jetzt gemeinsam 12. mit Kiel und Wolfsburg. Aber ich finde, Carsten, wenn ich so die letzten Monate durchgehe, also als dann die letzte Saison noch lief, da haben wir ja oftmals gar nicht so viel über das Spiel reden können, also zumindest fußballerisch und inhaltlich nicht, weil es waren schon oft dröge Veranstaltungen mit auch ja dann ganz selten einem guten Ende für Gladbach. Gut, das gab es jetzt auch nicht, aber ich finde, das ist einfach auch wichtig, dass man denkt, boah, da war mal wieder was, das hat auch einfach Spaß gemacht, dazu zu sehen, das macht einen gespannt für die nächste Woche, nicht in dem Sinne, wie reagieren sie auf diesen Rückschlag und diesen erneuten Tiefpunkt vom Tiefpunkt, sondern ja, das waren gute Ansätze. Roland Wirkus hat gesagt, jetzt aber auch dranbleiben. Und diese Mentalität wird natürlich auch wichtig sein. Aber Hanna hat es ja auch geschrieben in ihrem Kommentar bei RP Online, dass man auch einfach diese große Bühne genutzt hat, um für Borussia Mönchengladbach zu werben. Einmal auf dem Platz, dann natürlich auch auf den Rängen mit Choreo. Vorher gab es den Fanmarsch, die Stimmung war super. Also ich würde sagen, die DFL dürfte es auch nicht bereut haben, dieses Spiel zum Saisoneröffnungsspiel gemacht zu haben.
Nee, definitiv nicht. Die Gladbacher können ja offenbar Startspiele und spektakuläre Startspiele. Wir erinnern uns an vergangene Saison 4:4 in Augsburg, auch so ein wilder Kick. Und was das angeht, Gladbachs Ziel für diese Saison ist ja, die Gegentore zu reduzieren. Nach dem ersten Spiel hat man schon mal -1 auf dem Konto, also ein Tor weniger bekommen als vergangene Saison. Dummerweise aber auch, was die Punkte angeht, -1, 0 Punkte statt 1, kann man sich dann aussuchen, was besser ist. Aber diese Stabilität, die Gladbach an den Tag gelegt hat und vor allem auch die Spielfreude, die in doch einigen Szenen, das hat Kevin Stöger auch gesagt, dass er nicht nur diese Mentalität gesehen hat, sondern wie du auch angemerkt hast, sondern auch wirklich einige spielerische Momente, dass offenbar da ein Weg eingeschlagen wurde. Natürlich kann man immer noch darüber diskutieren, wie viel ist jetzt schon da zu sehen und wie viel Cioane-Fußball und wie viel charakterliches Spiel ist schon da oder charakteristisches Spiel vielmehr. Aber man hat vor allem gesehen, wie Gladbach da rangehen will. Diese Mischung aus Spielkultur und Mentalität war auf jeden Fall zu erkennen. Und ich glaube, das ist schon mal eine gute Botschaft. Und die nimmt man natürlich mit in das Spiel, über das wir später noch ausführlicher reden werden, beim VfL Bochum am Samstag. Und insgesamt kann man einfach sagen, für das, was man Leverkusen zutraut und für das, was viele Leute Gladbach zutrauen, vergangene Woche noch mit jemandem telefoniert, der sich absolut sicher war, dass Gladbach zwischen 14 und 18 landet und gegen Leverkusen sowieso keine Chance hat und all diese Dinge. Also ich glaube, da hat Gladbach zunächst mal auch gezeigt, dass es anders geht. Und ich glaube, das war in dem Spiel, ich vergleiche es mal so ein bisschen wie Deutschland gegen Spanien bei der Europameisterschaft, vielleicht ein bisschen mehr, als man erwartet hatte.
Ja, und das ist dann eben schon etwas. Klar, jetzt nicht in völliger Optimismus versinken und hier denken, das weiß ich nicht, war jetzt schon ein Spiel, in dem Borussia Punkte um Europa verloren hat. Sondern nee, einfach diese Ansätze und einfach so ein bisschen gegen den Zweifel nicht nur an Kämpfen, sondern auch an Spielen. Ich habe schon gedacht, also Sioane hatte im Kicker-Interview letzte Woche nochmal gesagt, so wie der Fußball aussehen soll, und da war schon viel so ja von allem etwas dabei in seiner Aussage. Also natürlich auch irgendwie schnell umschalten, aber auch mit Ball aus dem Positionsspiel, weiß ich, hochpressen, hinten tief dann aber auch mal gut stehen, wenn es sein muss. Aber wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist das der Ansatz. Und wenn der aber stringent und gut umgesetzt wird, dann ist das ja in Ordnung. Das ist ja eine der Hauptforderungen so nach der letzten Saison gewesen, wenigstens etwas zu haben, wo man einen Wiedererkennungswert hat, wo man sagt, okay, da ist ein roter Faden und ja, der ist jetzt so mal etwas angesponnen nach diesem ersten Spiel und jetzt geht's weiter.
Genau, beim VfL Bochum, aber vielleicht sprechen wir tatsächlich nochmal kurz über den VAR und ja, diese Woche mündet ja nicht nur im Bochum-Spiel, sondern, und das werden wir vielleicht auch nochmal kurz anreißen, auch im Ende der Wechselperiode. Aber nochmal zum VAR, die Gladbach-Fans haben sich ja tatsächlich etwas ausgedacht zum Protest, nicht nur Tommy Schmidt, der Edelfan, der so eine richtige Wutrede vom Stapel gelassen hat bei Instagram, oder eine Wutschrift, könnte man dann ja eher sagen, und sondern auch das Fanprojekt hat tatsächlich eine Petition gestartet, den VAR abzuschaffen. Und ja, all die Dinge, die du eben beschrieben hast, mir ist da eben ein Film in den Kopf gekommen von Michelangelo Antonioni, Blow Up heißt der. Das ist ein Fotograf, der ein Foto in einem Park macht und das Foto dann derart vergrößert, immer weiter vergrößert, bis er dann irgendwann irgendwo im Hintergrund ganz verpixelt ein Verbrechen sieht auf dem Foto. Und manchmal hat man ja das Gefühl, dass durch die Multiperspektivität und all diese Dinge, die im Kölner Keller passieren, dass man sich da auch teilweise Dinge herbeiguckt, um einfach auch eine Existenzberechtigung zu haben. Und genau die sprechen die Gladbach-Fans eben den VAR ab, weil er, und das ist ihre Quintessenz, weil er den Fußball kaputt macht. Und ich muss sagen, eigentlich haben sie nicht ganz unrecht, denn Spaß macht das wirklich nicht mehr.
Nee, irgendwie, es hatte ja mal Phasen, wo man dachte, okay, das ist dann jetzt halt irgendwie ein neues Element und das ist ja immerhin besser, als irgendwie so hilflos Fehlentscheidung gegenüberzustehen, aber es ist jetzt eigentlich immer noch so. Ja, eben sogar noch schlimmer, weil man diese Hilfsmittel ja hätte, aber du hast gesagt, die werden dann irgendwie überstrapaziert, um sich selbst eine Existenzberechtigung zu verschaffen und ja, diese Petition ist ja einfach auch eine Art Hilferuf, einfach ein, ey, so geht das nicht weiter, und ich denke, wenn das viele Fanszenen verinnerlichen, die ja dann auch nächste Woche wahrscheinlich wieder betroffen werden, es gab ja auch schon am Samstag dann wieder heftige Diskussionen, als der FC Augsburg gerne einen Elfmeter gehabt hätte gegen Werder Bremen und man sich danach dachte, jo, warum gab es denn eigentlich nicht? So nach dem, was man gewohnt ist. Also man bewertet Szenen ja auch ganz oft nicht mehr danach, was irgendwie der Regel nach richtig wäre, sondern man überlegt, ah ja, was wird in der Regel gepfiffen inzwischen in der Bundesliga, und so war es irgendwie auch ein bisschen bei Itakura. Man dachte sich, ja okay, sie werden das schon irgendwie als Foul sehen, jetzt gibt's Elfmeter, obwohl es einfach gar nicht klar war. Das ist ja auch so eine Neben- und Scheinrealität, die da mittlerweile geschaffen wurde. Ja, deswegen, wenn das, glaube ich, viele Fanszenen irgendwie so etwas vortreiben, dann haben wir demnächst Proteste und Diskussionen so im Ausmaß des ganzen Investorenstreits, den es Anfang des Jahres, Ende des vergangenen Jahres gab. Also ich sehe da schon bald wieder die Tennisbälle fliegen.
Vielleicht werden es eher Videokameras sein, wer weiß. Also jedenfalls sollte man drüber nachdenken. Man kann es vielleicht auch einfach besser hinkriegen. Also darüber wurde im Doppelpass mit Knut Kircher tatsächlich länger gesprochen. Das Problem ist einfach, dass es offenbar die Schiedsrichter in der Bundesliga respektive in Zusammenarbeit mit den Videoassistenzschiedsrichtern dann nicht auf die Reihe bekommen, da eine klare Linie reinzukriegen. Und solange da keine klare Linie ist, wird es auch immer wieder Theater geben. Und damit ist auch nichts gerechter gemacht, sondern das, was am Freitag passiert ist. Und natürlich ist das hier ein Borussia Mönchengladbach-Podcast. Natürlich schaut man dann auch aus der Perspektive auf die Geschichte. Aber ich glaube, da werden die Leverkusener absolut d'accord sein. Das ist nicht in Ordnung, sowas, weil das war eine fußballtypische Szene, eine Verteidigungsaktion. Und wenn diese Verteidigungsaktionen dieser Art nicht mehr erlaubt sind, dann ist es schon schwierig. Also klar, wenn er erst den Gegner und dann den Ball trifft, brauchen wir nicht drüber sprechen, klarer Elfer. Aber wenn man erst den Ball trifft und der Gegner dann über den Fuß fliegt, was ja ganz normal ist, sind ja normale Abläufe. So, dann muss man da einfach sagen, das ist keine klare Fehlentscheidung zu sagen, das ist kein Elfmeter, und dann muss man es dabei belassen. Das hat auch Knut Kircher genau so gesagt. Also die bei so und so viel Prozent, aber wer legt wiederum die Prozentzahlen fest? Und immer wenn man solche Aussagen trifft, sollte man sich überlegen, ob das Ganze wirklich Sinn macht. Bin auch gespannt, wie es weitergeht. Glaube nicht, dass das abgeschafft wird, aber ja, ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie reformieren? Eigentlich, also ich glaube, es führt einfach zu nichts, das Ganze.
Ja, ich weiß es nicht. Oder irgendwie die Nutzungsmöglichkeiten beschränken, solange irgendwie die künstliche Intelligenz nicht so weit ist, sowas vielleicht irgendwie vollautomatisiert zu erkennen, so wie es ja beim Abseits zumindest schon halbautomatisiert jetzt bei der EM dann war. Aber selbst da haben ja auch viele gedacht, ja, okay, jetzt muss man dieser KI glauben, dass es ein halber Millimeter Abseits war, denn auch ein halber Millimeter Abseits ist Abseits, aber früher hieß es ja immer irgendwie im Zweifel für den Angreifer und gleiche Höhe und so, das sind die Begriffe, die ein bisschen verschwunden sind, wenn irgendwie so das menschliche Auge das eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann, aber ja, dann gibt es ja auch bessere und schlechtere Augen, also ja, ich denke, vor allen Dingen in dieser Folge werden wir keine finale Lösung erarbeiten und Carsten, da wir noch einiges auf dem Zettel haben, gehen wir vielleicht in einen Bereich, in dem jetzt auch noch keine Klarheit herrscht und wir jetzt am Montagmorgen auch noch nicht sagen können, was genau bis Freitag passiert sein wird, aber so ein paar Eckpfeiler in Sachen Transferperiode, die kann man ja schon doch nennen.
Genau, also zum Beispiel bezogen auf das Spiel am Freitag, dass Manu Kone nicht gespielt hat und Manager Roland Wirkus nach dem Spiel gesagt hat, dass Gespräche laufen mit einem anderen Club, eben über den Verkauf Kones. Den Club hat er nicht genannt, aber in der Woche zuvor kam ja aus Italien, dass eben der AC Mailand deutliches Interesse hat, unter gewissen Umständen Kone zu verpflichten, auch bereit sein soll, hat mir ein italienischer Kollege gesagt, da diese 20 Millionen, die Gladbach mindestens haben will, auch zu bezahlen. Gleiches soll auch bei der AS Rom der Fall sein. Also da ist Bewegung drin und da kann es gut sein und ich würde fast sagen, das wird auch so kommen, dass Manu Kone quasi nicht nur für die Silbermedaille geehrt wurde, sondern gleichzeitig auch verabschiedet wurde am Freitagabend. Er stand ja damit kurz auf dem Platz in einer der vielen Zeremonien, die da stattgefunden haben. Und ja, ich würde fast sagen, das war sein Finale in Gladbach. Wobei auch da, Roland Wirkus hat es gesagt, er kann nicht in die Glaskugel schauen. Es ist eine Glaskugel und es gibt einfach viele Fragezeichen. Aber ich glaube, das kleinste Fragezeichen ist Kone. Und glaube auch sagen zu können, dass sowohl Itakura als auch Elvedi am Ende dieser Woche weiter in Gladbach sein werden.
Ja, und es ist ja auch anzunehmen, dass bei so Spielern, die jetzt auch schon gespielt haben und fest eingeplant sind im Team, Gladbach da jetzt nicht am Freitagabend so last minute noch irgendwie einsteigen wird und dann irgendwie vielleicht ohne Nachfolger dasteht oder mächtig draufzahlen muss bei einem Nachfolger, dann hat es einfach keinen Sinn. Also ja, es ist jetzt irgendwie die Crunch-Time der Transferperiode, aber anders als am Freitag wird es dann vielleicht keine ganz so späten Ereignisse geben in Sachen Transfers. Ja, und Itakura, klar, der hat natürlich auch noch die Option, vielleicht mal auf der 6 aufzulaufen. Das hat er vergangene Saison mal gemacht. Dafür müsste aber dann ja auch noch ein weiterer Innenverteidiger vielleicht geholt werden. Es gibt ja den definierten Typen. Diesen ja Innenverteidiger-Außenverteidiger-Hybrid mit starkem linken Fuß, so viele Kandidaten gibt es da nicht, Carsten. Deswegen ist man jetzt auch schon wieder, also was so die Mutmaßungen angeht, bei Max Wöber gelandet. Ja, ausschließen möchte man da wirklich nichts. Stichwort in die Glaskugel schauen. Vielleicht wird Bochums Bernardo trotz seiner Verletzung auch nochmal ein Thema. Da ist der Markt ja eben endlich. Man wird da auch sicherlich keinen 18-Jährigen holen und keinen 35-Jährigen. Also in dem Sinne das Spektrum dann auch ein bisschen begrenzt. Also das ist vielleicht so neben Kone das, was man auch noch, wo man sich relativ sicher sein kann, in irgendeiner Form und sei es durch eine Leihe, wird auf der Position schon noch was passieren.
Ich glaube sogar, dass diese Leihe das Wahrscheinlichste ist. Also Roland Wirkus hat das ja auch uns gegenüber nochmal betont, dass an der Stelle was gemacht werden soll. Und ja, mit Wöber ist man ja weiter in Kontakt geblieben. Sehr schwierig, Leeds United jetzt trainiert von Daniel Farke, dem früheren Gladbacher Trainer. Und man weiß nicht, was dann wirklich so mit der Trennung so alles passiert ist, ob man sich da so nahe steht oder nicht. Aber jedenfalls, Wöber gehörte auch nicht zum Kader von Leeds United gegen Sheffield Wednesday. Und ja, das ist ja offenbar, Roland Wirkus hat es in Sachen Kone bestätigt, ein Hinweis darauf, dass etwas passieren kann zumindest, dass man das Risiko einer Verletzung zumindest ausschließen will in einem Spiel. Und ja, Wöber, man weiß, was man bekommt, einen erfahrenen Spieler, der vielleicht nicht die ganz großen Führungsqualitäten hat, die man sich von ihm beim ersten Mal erhofft hat, aber einer, der auf jeden Fall da den Konkurrenzkampf nochmal ein bisschen antörnt und vor allem auch für die linke Seite, auf der Luca Netz, finde ich, eigentlich ganz gut bisher es gemacht hat, langsam auch ein bisschen reifer wirkt in der Summe, aber trotzdem kann es nicht schaden, wenn dann für ihn und Lukas Ulrich da noch jemand etwas Erfahreneres dabei ist. Also insgesamt glaube ich, dass auf jeden Fall noch dieser linke Verteidiger kommen wird und das per Laie, glaube ich. Also da ist halt gut, ich weiß auch gar nicht, ob man Kone Geld jetzt direkt da reinsteckt oder ob man
ja,
das einfach auch mal
also
viel verteilen
vielleicht
muss.
Genau, sollten also, wir das mit dem Geld noch einmal sozusagen auch klarstellen, dass wenn das Kone Geld reinkommt, dann ja, wie ist das jetzt nicht alles verplant und es müssen nicht alles irgendwie in Löcher gestopft werden, aber wenn dann auch noch jemand verpflichtet wird, fest, nicht nur geliehen, dann wird es in der Abwehr sein. Zuallererst, also bevor jetzt, ne, es gibt ja weiterhin, sie sind nicht weg, Gerüchte um Mittelfeldspieler, da müsste eben noch ein weiterer Mittelfeldspieler gehen. Da gab es jetzt die Gerüchte um Florian Neuhaus, vielleicht widerlegt er uns jetzt schon irgendwie in 10 Minuten, nachdem wir diese Worte ausgesprochen haben, aber Tendenz auch eher, dass da nichts passiert, es sei denn eben, es kommt dann auch genug Geld rein und es gibt Optionen, einen weiteren Mittelfeldspieler zu holen, denn wir haben die ganzen Wochen gesagt, es sind viel zu viele im zentralen Mittelfeld, aber nach der Leihe von Oskar Fraulo zum FC Utrecht, einem ja von uns jetzt schon eingepreisten Kone-Verkauf, wären es dann ja am Ende sogar zu wenige zentrale Mittelfeldspieler, wenn auch noch Florian Neuhaus geht. Also da muss man schon so eine Plus-Minus-Rechnung aufmachen und die Balance halten. Ja, also viele Fragezeichen, noch nicht so viele Antworten. Grant Leon Ranos auch noch auf der Liste, der war auch nicht im Kader, auch nicht bei der U23 am Freitag. Da könnte es um eine Leihe in die Schweiz gehen, es soll Interesse eines Clubs geben. Ja, also bin dann auch sehr gespannt nächste Woche, wenn wir sprechen, was die Antworten auf all die Fragen sind.
Zumindest können wir sagen, es wird im nächsten Podcast die Antworten auf diese Fragen geben, denn Freitagabend um 20 Uhr schließt das Transferfenster. Wir hoffen mal im eigenen Sinne, dass es schließt und die Gladbacher dann längst klargestellt haben, dass nichts mehr passiert und dass es da nicht noch eine Last Minute mit Faxen und irgendwas Aktion gibt. Glaube ich aber nicht, weil Roland Wirkus auch, du hast es eben schon gesagt, klargestellt hat, sich da auf gar keine Spielchen einzulassen und schon ein gewisses Zeitlimit auch gibt, bis wohin dann Transfers gemacht werden sollen. Wie gesagt, Neuhaus glaube ich auch, solange Kone da das große Verkaufsthema ist, wird es eher schwierig oder fände ich es schwierig, ihn abzugeben, weil wir wissen alle, was dann passiert. Wenn er auch weg ist, dann sind noch 3 Kandidaten da plus die Nachwuchskräfte und dann weiß man ja, wie schnell sich dann einer verletzt. Also das ist Murphys Gesetz, was dann eintreten würde und da ist Gladbach ja wirklich auch ein gern genommener Kandidat in die Richtung. Von daher glaube ich auch, Kone ja, Neuhaus eher nein. Ja, mal schauen mit den anderen Herrschaften. Ranos würde, glaube ich, eine Laie ganz gut tun. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, war ja, glaube ich, auch Torschützenkönig der Vorbereitung. Aber so wie Gladbach im Moment spielt, sind seine Qualitäten eher so, dass er dann Backup vom Backup wäre. Und ich glaube, das bringt ihm nichts. Also da, glaube ich, wenn ein Verein wirklich interessiert ist, dann wird es auch zu dieser Laie kommen. Naja, ja, aber
wir sollten vielleicht eine Formalie müssen wir noch erwähnen. Also man kann kaufen bis oder verpflichten bis Freitagabend, aber Abgänge gehen je nach Land auch noch länger. Zum Beispiel Dänemark, die Niederlande, Portugal bis Montag, Österreich bis nächsten Donnerstag und die Schweiz sogar noch bis zum 9.9. Also, ne, wenn man sich mit dem nicht genannten Schweizer Verein nicht früher einig wird, ginge auch noch etwas länger etwas.
Das ist eine Option, definitiv. Und natürlich hat man dann auch noch das eine Spiel in Bochum.
Laos, Laos ist übrigens auch bis zum 12.9. noch möglich, genauso wie Armenien. Janik,
das wäre doch ein Abenteuer. Ich meine, warum nicht mal ein bisschen laotischen Fußball genießen? Und ich glaube, wenn da ein Borussia landen würde, dann würden wir uns sicherlich, du bist ja ohnehin schon dort in der Gegend zumindest gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du auch in Laos gewesen bist, in Ho Chi Minh-Fahrt gelaufen bist, aber du warst in Vietnam. Und naja, man könnte ja dann mal gucken und sagen, das ist eine schöne Dienstreise.
Ja, genau.
Aber erstmal, glaube ich, wird es dann eher in Richtung europäische Ligen gehen. Und von den genannten Ligen, welche da interessant werden für die Top-Spieler, die wir genannt haben, Kone, LVD, Itakura und Neuhaus, glaube ich, ist jetzt nichts dabei. Also wenn dann die Dinge geklärt sind bis Freitag, dann wird dann auch das, wenn dann wegfallen, dann ist nur, dann bleiben sie eben hier und müssen sich dem Konkurrenzkampf stellen. Neuhaus würde ich das wahrscheinlich sowieso empfehlen, einfach sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich mach halt. Und Kramer ist ja auch weg, den müssen wir auch noch nennen. Deswegen ist ja die Mittelfelddecke dann ohne Kone inzwischen bei 4 angekommen. Und da, finde ich, ist nicht mehr viel Spielraum, wenn man sagt, man hat 2 Positionen plus, dass Neuhaus ja auch noch ein Backup für die Offensive sein könnte.
Ja, jetzt geht zwar Niklas Swieder in der U19 durch die Decke, ist tatsächlich sogar als defensiver Mittelfeldspieler führender der Torschützenliste. Aber ich glaube, für den wäre es gut, wenn der in einem jetzt nochmal dann final gedachten Ranking so auf Platz 5 ist, auf der Doppel-6, dann gäbe es eben die Option, irgendwann mal in den Kader zu rücken, wenn dann eben 2 Leute ausfallen. Aber nicht zu viel, nicht zu wenig. Da muss man eben auch schauen, dass man so die richtige Menge trifft. Aber ja, das werden die Verantwortlichen schon im Auge haben. Und dann ist ja sogar die Frage, ist der vielleicht oder sehr wahrscheinlich noch kommt, am Samstag im Kader beim VfL Bochum. Carsten, ich werde mit Thomas hinfahren und vielleicht Borussias ersten Auswärtssieg sehen. Das wäre schon mal gut, wenn man das direkt im ersten Versuch abhakt. Dann kommt dieses Thema schon mal nicht auf. Und dann gibt es danach wieder das Thema 2. Sieg in Folge. Aber wir sagen ja, eins nach dem anderen gilt auch hier für uns. Heißt, wir wollen erstmal über die Aufstellung reden?
Definitiv. Und darum hier unser Jingle.
Aufstellungstipp.
Und nach dem Jingle gibt es nur einen Namen, einen Schweizer Namen. Omlin steht im Tor und warum auch nicht?
Ich frage mal so, planst du Änderungen in der Startelf im Vergleich zu Freitag?
Tatsächlich hätte ich eine Idee, aber ich glaube nicht, dass sie eintreten wird. Es geht da um Alassane Player, du hast ihn schon angesprochen. Das wäre die einzige Position, die ich verändern würde. Und dann tatsächlich in der Art, wie es Sioane gemacht hat, ab der 71. Minute, als er Tschwanscharer gebracht hat. Ich glaube, dass Bochum ein Gegner ist, wo man mit so einer Doppelspitze, mit so einer insgesamt fast 4 Meter Doppelspitze, glaube 3,84 Meter insgesamt sind die beiden, wenn man sie übereinander stellt, hoch, Tschwanscharer und Kleindienst, dass man so eine Mannschaft wie Bochum damit beeindrucken könnte. Stöger in seinem Heimkehrspiel sozusagen als Vorbereiter, Honorar auf der anderen Seite, wäre eine coole Sache. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass Player wird es auch, glaube ich, an Sioane Stelle nicht machen, gleich die Mannschaft wieder umzuschütteln, das System zu verändern. Darum glaube ich, never change a losing team in dem Fall, oder?
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, in der Viererkette sehe ich da keine Veränderungen sich anbahnen, auch wenn jetzt mit LVD nicht vollends zufrieden sein konnte. Aber es wird eben auch interessant. Es gilt auch, du hast gesagt, der noch kommt für die Abwehr, ist wichtig für Ulrich, für Netz, ist auch wichtig für Chiarodia, aber ist vielleicht auch wichtig für Nico Elvedi, dass der diese Saison permanent Druck bekommt, dass er merkt, okay, wenn er sich weiterhin Schlampigkeiten erlaubt, dann wird er halt nicht in der Startelf stehen. Ich finde, dieser Fehler im Aufbau ist ja wahrscheinlich auch einer gewesen gegen Leverkusen, der im Linksfuß nicht passiert wäre. Also ich mag das ja doch sehr gerne, wenn auch hinten links in der Viererkette auf der Innenverteidigerposition da Linksfuß unterwegs ist und wenn es da dann zwei Optionen gibt, Chiarodia und Mr. X, ja, dann wird das interessant, aber ich glaube mit Blick auf Samstag noch nicht dran und glaube auch an Never Change a Losing Team und stimme dir zu, dass Player wahrscheinlich der erste Kandidat wäre, der zur Diskussion stünde. Robin Hack hat noch nicht gespielt, war wieder im Kader. Ich glaube auch noch kein Startelf-Kandidat. Kann mir aber, wenn wir jetzt auch noch die Joker tippen, gut vorstellen, dass der reinkommt in Bochum und damit sein Comeback feiert.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das wäre auch ein Zeichen, was Sioane bei Bedarf gerne setzen würde, ihm zu zeigen, dass er weiter auf ihn setzt, ihm auch sozusagen seine wichtigen 8 Tore in der Rückrunde nochmal zugute zu kommen zu lassen. Ja, ich bin wirklich gespannt. Wobei auch Chwancara, was die Offensive angeht, ja was hingestellt hat mit seiner Leistung, finde ich, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben ihn ja auch schon einige Male in der Vorbereitung kritisiert dafür, dass zu wenig gekommen ist, dass da einfach mehr präsent sein muss. Die hat er jetzt gezeigt. Also es scheint so, als wenn auch auf der Ebene tatsächlich dieser Konkurrenzkampf funktioniert. Wenn man überlegt, dass ein Hack da ist, dass ein Chwancara da ist, ein Gumu, der reingekommen ist gegen Leverkusen noch da ist. Also wenn man sich da gegenseitig befeuert, auch in der zweiten Reihe. Also ne, wenn es um die zweite und dritte Reihe geht, das ist natürlich umso besser. Aber diese Startelf, wie gesagt, ich finde einfach auch dieses Duo mit Player und Stöger, das hat was. Und dem sollte man auch erstmal die Zeit geben, sich da einzuspielen. Und ja, bei Player bin ich ja tatsächlich immer auf dem Trip. Irgendwas kann der immer machen, auch wenn man oftmals enttäuscht wurde, was das angeht. Aber in Bochum hat er schon viel gemacht und ich glaube, dass diese Bochum-Statistik mindestens auch dazu beitragen wird, dass er nicht aus der Mannschaft geht.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und wenn er dann wirklich nichts einbringt ins Spiel, dann gibt es ja halt die Wechseloption, vielleicht auch früher als in der 71. Minute. Aber ja, das ist dann das, was das Spiel am Samstag zeigen wird. Man mutmaßt jetzt auch immer, dann gibt es keine Änderungen und irgendwie hat man das Gefühl, also kann die Elf jetzt erstmal vier Wochen durchspielen, aber das hat, glaube ich, Gerardo Sioane an irgendeinem Punkt auch schon mal gesagt, naja, so läuft es dann in der Regel nicht, weil irgendwer verletzt sich, irgendwas ist los und wenn es nur so ein kleines Zipperlein ist, dass jemand mal ein Spiel pausieren muss oder nicht durchspielen kann, ja, deswegen tut sich am Ende doch immer mehr. Wir wollen es jetzt nicht jinxen und irgendwann sind wir wieder schuld, wenn sich jemand verletzt. Aber ja, ist ja doch leider so, dass das zum Fußball dazugehört. Aber wir rechnen erstmal, Stand jetzt, Montagmorgen, damit, dass es heißt, never change a team, das knapp in der Nachspielzeit gelost hat.
So ist es. Gut gespielt hat, das muss man sagen. Und das darauf aufbauen kann, soll und will und muss. Da sage ich nochmal, dass auch letztlich Leverkusen eine Heimniederlage war. Das heißt also, man sollte jetzt in Bochum tunlichst nicht verlieren. Bestenfalls sogar gewinnen. Stöger hat das auch gesagt. Also er hat schon Bock drauf, mit Gladbach Erfolge zu feiern. Und da ging es gar nicht um den VfL Bochum, sondern einfach, dass er jedes Spiel gewinnen will. Er hat dafür seinen Beitrag geleistet. Es hat nicht ganz gereicht. Aber ich glaube einfach, dass dieses Spiel in Bochum dann auch nochmal eines ist. Bisher gab es eben das klare Favoritenspiel im Pokal in Aue. Dann gab es das klare Underdog-Spiel gegen Leverkusen. Und jetzt ist es ein Spiel, wo ich sage, dass Gladbach einfach nach Bochum fährt und was holen sollte. Holen muss sogar, weil eben zu Hause die 3 Punkte abgegeben wurden und bestenfalls sollte man das auswärts wieder ausgleichen. Ja, ich weiß, auswärts ist nicht so, dass Gladbach ständig gewinnt. Heimwärts war es aber auch nicht so. Also es muss sich ja trotzdem was ändern. Also von daher sage ich, sollen wir tippen jetzt?
Ja. Also nochmal vielleicht letzte Saison 3-1 in Bochum gewonnen, zu Hause 5-2. Das ist ja schon angesichts der Entwicklung der letzten Jahre dann Lieblingsgegnerformat, was den VfL Bochum angeht. Und jetzt hat man auch noch Kevin Stöger. Also ja, bin ich gespannt auf deinen Tipp.
Ich will ja nochmal ganz kurz Richtung Schiedsrichter vom Freitag sagen, danke, dass Sie meinen Tipp kaputt gemacht haben. Ich hatte nämlich 2-2 getippt und ohne diesen vermaledeiten Elfmeter, vermaledeit jetzt aus meiner Sicht des Tippers, dann hätte ich nämlich sagen können, 100% Quote, 3-1 in Aue getippt, 2-2 gegen Leverkusen. So, nix war's. Wie gesagt, danke Videoschiedsrichter, danke Schiedsrichter, danke Elfmeter, danke Wirtz und so weiter. Danke Omlin, dass du den Ball nicht festgehalten hast und so weiter. Aber ich sag
jetzt, direkt einhaken, auch daraus hätte man nicht so viele Schlüsse für die Gesamtsaison ziehen sollen.
Definitiv nicht. Nein. Aber darum sage ich jetzt, Gladbach schießt wieder 2 Tore und gewinnt 2-0 beim VfL Bochum.
Ich sage, sie wiederholen das Ergebnis aus der Vorsaison und gewinnen mit 3:1 beim VfL Bochum. Der übrigens knapp bei RB Leipzig verloren hat am ersten Spieltag.
Ja, genau. Also ich glaube, dass die Bochumer auch eine Mannschaft sein werden, die richtig ätzend für Gladbach sein kann. Aber zuletzt, du hast es ja gesagt, doch immer den Gladbachern ganz gut gelegen haben. Und auch da steht ja genau dieses neue Gladbach, dieses etwas Arschloch-mentalitätshafte Gladbach, ausgerufen von Tim Kleindienst, auf dem Spielplan. Und Kleindienst wird mit Sicherheit auch im Kopf haben, dass er eine Ansage gemacht hat, zweistellig treffen zu wollen. Ein Tor hat er gemacht, eins wurde ihm aberkannt. Und ich glaube, er würde so ein bisschen so diese Kane-Manier, ich treffe eigentlich bestenfalls in jedem Spiel, vielleicht für sich veranschlagen. Na, ich bin mal gespannt. In Aue hat er dann ja nicht getroffen, aber in der Bundesliga bisher für Gladbach. Und bin gespannt, erwarte von Gladbach mit dem, was sie gegen Leverkusen gespielt haben, glaube ich, wird es eine gute Chance geben, in Bochum was zu holen. Aber, Yannick, wir haben auch oft schon gesehen, man hat ein tolles Spiel gemacht und fährt dann zu einem Gegner wie Bochum und dann geht nichts. Und genau das sollte Gladbach nicht passieren.
Rainer Bonhoff hat ja auch was gefordert, sinngemäß, also wenn man den Gegner in Sachen Kampfbereitschaft, Mentalität, Einsatz und so weiter matcht, dann wird man in vielen Spielen einfach automatisch im Vorteil sein, weil man dann doch fußballerisch noch etwas mehr drauf hat. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe eben auch in Bochum, mitzuhalten in allen Belangen, die ich am Anfang, wo ich gesagt habe, die sind jetzt nicht unbedingt messbar, obwohl eine Sache war messbar, das können wir auch noch erwähnen am ersten Spieltag, Borussia Mönchengladbach ist am meisten gelaufen von allen Mannschaften, hat die drittmeisten Sprints und die zweitmeisten intensiven Läufe, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab.
Da fragen wir doch Thomas Gulke, der sich mit diesem Laufthema ja immer gerne und oft beschäftigt. Er wird ja möglicherweise uns darauf dann auch eine Antwort textlich geben, aber ja, bemerkenswert. Aber andererseits auch in einer gewissen Logik verknüpft, denn die Gladbacher haben auch wirklich richtig viel getan, um mit Leverkusen mitlaufen zu können. Dafür muss man wahrscheinlich dann auch über die Maßen laufen und man hat natürlich in Kleindienst beispielsweise jemanden und auch in Stöger, die schon relativ große Laufumfänge haben. Dann kommt dann auch ein bisschen was zusammen und aber ist doch positiv, dass diese Statistik auch, Gladbach war ja ganz oft sogar ganz am Ende in diesen Bereichen, erstmal so ist, wie sie ist, wobei nur Laufen auch keine Tore bringt, also mal schauen, wie gesagt.
Ach übrigens, Julian Weigel die meisten Kilometer, 12,8 des gesamten Spieltags und Tim Kleindienst die meisten intensiven Läufe mit 99. Ich weiß nicht, ob, also man könnte sagen, das Spiel hat halt so lange gedauert, deswegen konnte man auch mehr laufen, aber man stand ja zwischendurch einfach rum bei den ganzen VAR-Checks. Deswegen, ja, sind das schon relativ valide Zahlen und auch da gilt es jetzt, dranbleiben.
Ja, wenn man clever wäre, würde man ja während dieser Unterbrechung auch noch rumlaufen. Da hat sie auch schon
Spieler. Ja, du lachst. Es gab, ich glaube, es war Sabaleta bei Manchester City, als dann so diese Laufdaten aufkamen, der irgendwie so verblüffende Zahlen hatte. Und dann kam echt raus, dass der immer mal so einen 30-Meter-Lauf noch bei Spielunterbrechungen eingelegt hat und damit seine Zahl aufgehübscht hat.
Ja, clever. Die Zahlen lügen nicht, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Also fake ich sie und habe dann Fake News geschaffen und wurde dafür gelobt. Und alles richtig gemacht. Naja, sagen wir mal so, wichtig wäre, die richtigen Wege zu gehen. Und der richtige Weg wird in Bochum ein schwieriger, keine Frage, aber sollte zum Erfolg führen oder zumindest zu einem Punkt. Und wir beide sind optimistisch, dass es einen Dreier gibt für Gladbach. Und mit dieser Ansage an die Borussen verbleiben wir, glaube ich, für heute. Oder gibt es noch irgendetwas, was wir unerwähnt gelassen haben?
Nö, jetzt haben wir, also irgendwas bestimmt, also wir haben jetzt nicht über Stefan Schippers und Christoph Kramers Verabschiedung geredet, aber wir haben ja über beide ausführlich geredet hier und sozusagen im Podcast nochmal ihr Wirken bei Borussia eingeordnet und ich glaube, deswegen können wir in der 53. Minute, bevor uns hier auch die große Nachspielzeit vorgeworfen wird, sagen, jo, alles besprochen für diese Woche.
Also dann sportliches Vergnügen in Bochum und wir hören uns. Ciao.
Bis nächste Woche. Dann wahrscheinlich auch wieder mit viel, was es zu besprechen gibt. Über Bochum, über das Ende der Transferperiode und was sonst noch so passiert. Also, bis dann.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de